Ihr habt das schon gehört und vermutlich gelesen. Mein Thema heute Morgen ist: An Jesus Christus kommt keiner vorbei. Mir ist das so ein Anliegen, über Jesus heute mal ganz direkt zu predigen, und zwar über Jesus Christus. Ich mag es immer, seine beiden Namen zu nennen, weil der Name Jesus ein sehr gewöhnlicher Name ist. In der Bibel kommen mindestens 3 Männer noch vor, die auch Jesus heißen. Somit müssen wir eigentlich ziemlich genau immer wieder präzisieren, um welchen Jesus es sich handelt. Auch Fußballspieler gibt es, die Jesus heißen. Die Fußballfans unter uns wissen das vielleicht. Jesus der Christus, wie es manche Übersetzungen sagen. Jesus der Messias, Jesus der Gesalbte. Und darum die größte Frage schlechthin ist: Wer ist Jesus Christus? Vielleicht sagt ihr, naja, also komm, dass du jetzt heute mit dieser Frage kommst, wir wissen doch alle, wer Jesus ist. Na? Ein Apostel Paulus schreibt im Philipperbrief: Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen. Also Paulus gibt es zu, dass er ihn selber auch noch nicht so kennt, wie er wirklich ist. Wer ist Jesus Christus? Auf jeden Fall von Paulus lernen wir, dass Christus für ihn die Grundlage seines Lebens war. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Wir haben gerade gestern mit Inge beim Mittagessen oder irgendwann gesprochen, was für ein Wort das doch ist. Sterben ist mein Gewinn. Ich weiß, ihr habt ja schon mal darüber nachgedacht. Das ist jetzt hier keine Beerdigungspredigt, aber man müsste schon mal darüber nachdenken. Sterben ist mein Gewinn, Leute. Wenn Christus unser Leben ist, natürlich. Aber Paulus hat Christus zu seinem Leben, zu seiner Lebensgrundlage gemacht, und er ist auch das Zentrum seiner Lehre. Und wenn schon er Christus noch besser kennenlernen wollte, wie viel mehr wir, die wir wahrscheinlich nicht so viel Erkenntnis haben aus den Geheimnissen und den Wahrheiten Gottes, wie Paulus sie hatte. Wer ist Jesus Christus? Die hoffentlich biblische Antwort auf diese Frage wird entscheiden, deine persönliche und meine persönliche Antwort auf diese Frage wird über Leben und Tod und erst recht über Ewigkeit entscheiden. Es ist die alles entscheidende Frage. Denn diese paar Jahre, die wir hier auf der Erde leben, sind sehr kurz und trotzdem die entscheidende Zeit im Blick auf die Ewigkeit. Und die entscheidende Person und der entscheidende Name und meine entscheidende Antwort auf diese Frage, wer ist Jesus Christus, ist für mich ewigkeitsrelevant und für dich auch. Interessant, dass Jesus gesagt hat, wir sollen immer wieder das Abendmahl feiern zu seinem Gedächtnis. Also mit anderen Worten, wir sollen immer wieder an ihn denken, wir sollen uns bewusst machen, wir sollen immer wieder bereit sein zu lernen, zu erkennen, wer Jesus Christus ist und was er für uns getan hat. Und die Bibelkenner unter uns wissen, dass Jesus seine Jünger mal fragte: Was sagen die Leute so, wer ich bin? Dann zählen sie einiges auf und dann fragt er sie auch ganz direkt: Und was sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus antwortet auf eine geniale Weise. Jesus selber ist begeistert davon und sagt: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm: Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Auch für Jesus war es relevant, und nicht relevant, sondern für ihn war es auch wichtig, dass er mal hört und seinen Jüngern bewusst macht, wer Jesus für sie ist, beziehungsweise den Wunsch in ihnen weckt, ihn besser kennenzulernen. Und wenn es schon im Alten Testament heißt, nicht unbedingt jetzt im Blick auf Jesus, sondern auf Gott, die Freude am Herrn ist meine Stärke, oder in Psalm 37, habe deine Lust am Herrn, so kann das nur Realität werden, wenn wir den Herrn kennen. Nur dann können wir Lust an ihm haben, nur dann kann die Freude am Herrn unsere Stärke sein. Die Freude am Herrn können wir nur haben, wenn wir ihn kennen. Die Freude an meiner Frau habe ich, weil ich eine persönliche Beziehung zu ihr habe und ich sie kenne, obwohl, ja, ich möchte keinen Prozentsatz erwähnen, wie viel ich sie kenne, aber so ein bisschen in 42 Jahren Ehe. Aber die Freude an einer Person ist nur dann authentisch, wenn ich diese Person kenne. Und darum ist es so sehr wichtig, dass wir Jesus Christus immer besser kennenlernen. Unser Christsein steht und fällt, habe ich hier vielleicht schon mal gesagt, mit unserer Beziehung zu Jesus, mit dem, wer Jesus Christus für uns ist. Und vielleicht habe ich es ja auch schon mal erwähnt, dass ich meistens die Menschen, die ich taufen durfte, gefragt habe. Das war meine erste Frage, gerade Menschen, die ich noch nicht so kannte. Für mich war die entscheidende Frage, die erste Frage, die mir schon gleich, schon an den Augen habe ich es gesehen, schon an der Art und Weise, wie schnell jemand geantwortet hat, habe ich es schon gemerkt, als ich sie fragte, wer ist Jesus Christus für dich? Und an der Antwort merkst du sofort, wie ein Mensch zu Jesus steht. Ich möchte jetzt nicht zu sehr von meinem Konzept abweichen, obwohl mir jetzt andere Gedanken noch kamen, die ich dazu sagen könnte. Aber ich möchte uns heute Morgen einen Text lesen aus dem Kolosserbrief. Es gibt einige Texte und gerade von Paulus, aber auch überhaupt im Neuen Testament, die uns in wunderbarer Weise Jesus Christus darstellen. Eine Stelle ist Philipper 2 ab Vers 5, eine wunderbare Stelle. Hebräerbrief, ein anderer wunderbarer Text. Aber ich möchte den aus dem Kolosserbrief lesen und ihn heute ein bisschen mit euch betrachten. Kolosser 1 ab Vers 13, da schreibt der Apostel Paulus: Gott oder er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Soweit Gottes Wort. Ich denke schon beim Lesen dieses Textes merken wir, wie es Paulus wirklich darum ging, uns Jesus Christus vorzustellen. Wie er selber begeistert ist von der Herrlichkeit, von der Pracht, ein König voller Pracht, haben wir gesungen, die Jesus Christus hat. Die Vollkommenheit, die Schönheit, die Perfektion, die Herrlichkeit, das Licht in seiner Vollkommenheit. Wir können es vollkommen überhaupt nicht vorstellen. Und wir merken, er erwähnt nicht wenig Dinge über Jesus. Und es sind noch nicht mal alle. Aber auf jeden Fall sind es die wenigsten und die möchte ich heute ja, im Schnelldurchlauf mit euch ein bisschen durchgehen. Einfach, ich sage es noch einmal, mit dem Wunsch, mit der Absicht, dass uns noch einmal bewusst wird und wir staunen und wir Jesus Christus anbeten und wir uns Jesus Christus noch einmal ganz bewusst hingeben und dieser Wunsch in uns noch einmal wach wird: Jesus, ich möchte dich noch besser kennenlernen. Und zwar ihn zu erkennen als den, der uns gerettet hat. Dass wir uns mal bewusst werden, wer hat uns eigentlich gerettet? Und zum anderen, wer ist unser Herr? Wer ist unser Meister? Und hoffentlich kannst du es von ganzem Herzen sagen: Jesus Christus. Hier sagt es Apostel Paulus gleich in Vers 13, er, nämlich Gott, hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also als erstes müssen wir sagen, Jesus ist der König des Himmelreichs. Das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das Reich Gottes wird als das Reich von Jesus Christus genannt und uns hier vorgestellt. Jesus selber sagt es zu Pilatus, als er verhört wurde: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mit anderen Worten, ich habe ein Reich. Aber schon ganz am Anfang des Erdenlebens oder bevor Jesus als Mensch geboren wurde, sagte der Engel zu Maria in Lukas 1, die Verse 32 und 33, ich zitiere hier nur teilweise diese Verse, da sagt der Engel zu Maria: Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und sein Reich wird kein Ende haben. Also schon der Engel kündigt an, dass Jesus ein Reich haben wird. Zunächst einmal, dass er Sohn des Höchsten sein wird, Sohn Gottes, das, was Petrus dann nachher auch erkannt hatte, was absolut wesentlich ist. Und sein Reich wird kein Ende haben. Also er wird ein ewiges Reich haben. Und wen wundert es, wenn Paulus dann im Philipperbrief schreibt, dass jedes Knie sich einmal vor Jesus Christus beugen wird und bekennen wird, dass er der Herr sei. Jedes Knie wird sich einmal vor ihm beugen, weil er der König des Himmelreiches ist. Das wird uns hier ausdrücklich gesagt. Darum muss jeder, der in das Reich Gottes kommen will, der sagt, ich gehöre zum Reich Gottes, muss Jesus Christus zum persönlichen König haben. Ist Jesus dein König? Nur dann gehörst du ins Reich Gottes, denn Jesus ist der König des Himmelreiches. Und da könnten wir jetzt schon ein neues Thema aufmachen und uns mal mit dem Gedanken beschäftigen, was bedeutet es, dass Jesus König meines Lebens ist? Auf jeden Fall, dass er das Sagen hat, dass er der Größte ist, dass er der Herr ist, dass er an erster Stelle steht, dass er regiert, dass sein Wille geschehen muss und. Ihr merkt schon nur so aus dem Stegreif fallen mir da einige Dinge ein. Jesus ist der König des Himmelreichs und darum gebührt ihm alle Ehre. Darum ist es wichtig, ihn als persönlichen König aufzunehmen. Und wenn du jemanden fragst, wer ist Jesus Christus für dich, und er wie aus der Pistole geschossen sagt, er ist mein Herr und König, oder er ist mein Erlöser, mein Herr und König, dann weißt du, aha, okay, der Mensch hat's begriffen. Der sagt das aus Überzeugung. Der hat Jesus Christus schon erlebt als Herrn und Erretter. Jesus Christus, der König des Himmelreichs. Darum, an Jesus Christus kommt keiner vorbei. Und die Bibel sagt uns, wie gesagt, wenn ich hier jetzt einige Dinge aufzähle, beziehe ich mich jetzt hauptsächlich auf diesen Text, aber die Bibel sagt uns auch noch einiges andere, zum Beispiel auch, dass Jesus einmal der Richter sein wird. Wenn wir die ersten Kapitel des Johannesevangeliums lesen, dann werden wir das mehrfach da erfinden, dass Jesus auch Richter ist. Darum, an Jesus kommt keiner vorbei. Du kannst nicht sagen, ja, ich glaube an Gott, aber Jesus, naja, komm, das ist jetzt nicht so wichtig. Zweitens, in Vers 14 lesen wir, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Indem wir die Erlösung haben. Jesus ist der Erlöser der Welt, der Retter der Welt, der einzige Retter der Welt. In ihm haben wir die Erlösung. Und das bedeutet, sagt uns hier Paulus gleich, damit wir uns nicht irgendetwas anderes darunter vorstellen, die Vergebung der Sünden. Sehr interessant dieser Vers. In ihm oder indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In diesem kurzen Vers werden uns drei wesentliche Dinge gesagt. Zunächst einmal die Person der Erlösung in ihm, das Mittel der Erlösung durch sein Blut und den Zweck der Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das ist zwar nicht der Endzweck, nur das Mittel zum Zweck, weil wir nur durch die Vergebung unserer Schuld mit Gott wieder versöhnt sind, mit Gott wieder zu Gott wieder Zugang haben, weil unsere Sünden uns von Gott trennen. Und wenn wir Vergebung der Sünden haben, dann ist diese Trennung beseitigt. Und darum stellt sich die Frage, ist Jesus Christus dein Erlöser? Weißt du, dass deine Sünden vergeben sind? Weißt du, dass du mit Gott versöhnt bist? In ihm haben wir die Erlösung. Er ist der einzige Erlöser. In keinem anderen Namen ist das Heil, sagt uns die Bibel an unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Konstellationen. Und wenn er unser Erlöser ist, dann ist er als Sohn Gottes unser Erlöser. Kein anderer konnte unsere Schuld bezahlen. Kein anderer kam in Frage, für unsere Schuld zu sterben. Ich habe es hier schon mehrfach gesagt und werde nicht müde, es immer wieder zu tun. Wenn Gott seinen einzigen Sohn opfern musste, wenn kein anderer in Frage kam, für unsere Schuld zu sterben, wenn kein anderer in Frage gekommen ist, uns mit Gott zu versöhnen, unser Erlöser, unser Retter zu sein, wenn es niemand anderen geben konnte, keinen Mensch und keinen Engel und sonst kein Wesen, als nur das reine Lamm Gottes, der reine Sohn Gottes, dann muss unsere Sünde extrem schlimm sein. Darum muss Sünde wirklich schrecklich sein und uns von Gott trennen, wenn so ein hoher Preis bezahlt werden musste. Vers 20 sagt es Paulus hier noch einmal, dass alles durch ihn versöhnt wurde, dass er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Hier erwähnt es Paulus auch noch mal so nebenbei. Durch das Blut seines Kreuzes wurde Frieden zwischen Gott und uns. Durch das Blut seines Kreuzes wurde alles mit Gott versöhnt. Alles natürlich, alle, die Jesus Christus als Erlöser anerkennen. Vers 21, das wäre jetzt der nächste Text, der nächste Vers, den wir jetzt nicht gelesen haben in unserem Text, auch euch hat er jetzt versöhnt, schreibt Paulus dann auch wieder. Jesus, unser Retter, Jesus, der Erlöser der Welt. Und es bleibt auch so. Es wird auch keinen anderen Retter geben. Es wird auch keine andere Methode geben, vor Gott gerecht zu sein, mit Gott versöhnt zu sein, zu Gott Zugang zu haben, Vergebung der Schuld zu bekommen. Es wird keine andere Methode geben und auch keinen anderen Erlöser. Drittens, Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus Christus ist nicht weniger als das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, auch wenn er Sohn Gottes ist. Er ist Teil der Dreieinigkeit Gottes. Er ist Gott absolut wesensgleich. Er hat sämtliche Fähigkeiten, die Gott hat. Er hat sämtliche Charakterzüge, die Gott hat. Er ist Gott gleich. Jesus selbst sagt es in Johannes 14, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins, oder ich und der Vater sind gleich. Jesus ist das vollkommene Bild, die Kopie, kann man sagen, das exakte Ebenbild Gottes. Er repräsentiert Gott und er ist Gott gleich. Das schreibt Paulus auch im Philipperbrief in Kapitel 2, Vers 6. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Jesus Christus ist Gott gleich. Dein Herr ist Gott gleich. Diesen Herrn, dem du nachfolgst, den du anbetest, den du hoffentlich liebst, dieser Herr ist Gott. Ich sage das darum so ausdrücklich, weil die meisten von uns wissen, dass gerade diese Tatsache so umstritten ist in der religiösen Welt. Die Tatsache, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass Jesus Gott ist. Viele Menschen, die meisten Menschen, sogar die Moslems, akzeptieren, dass Jesus ein guter Mensch war, ein Prophet war, dass er viel Gutes getan hat, dass er ein Vorbild war, dass er ein guter Lehrer war. Vielleicht auch, dass er Menschen geheilt hat, dass er irgendwie eine besondere Kraft hatte. Aber sobald du sagst, Jesus ist Gott gleich, beginnen sich die Geister zu scheiden. Aber wenn wir das nicht wissen, dann brauchen wir auch an die Dreieinigkeit nicht zu glauben. Denn Dreieinigkeit bedeutet drei in eins. Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir haben eben sie auch besungen, die sind eine Einheit in sich. Die können in ihren Fähigkeiten, in ihren Möglichkeiten, in ihren Eigenschaften nicht voneinander getrennt werden, auch wenn sie unterschiedliche Funktionen haben. Ja, nicht der Vater ist am Kreuz gestorben. Ja, nicht Jesus ist unser Vermittler heute, jetzt, hier, sondern der Heilige Geist und so weiter. Natürlich wohnt Jesus durch den Geist in uns, gerade weil sie eins sind, Vater, Sohn und Geist. Das ist wiederum auch ein Thema für sich. Also, Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In diesem wunderbaren Text im Hebräerbrief in Kapitel 1 heißt es, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Ausdruck seines Wesens. Lasst uns das wirklich neu aufnehmen, glauben, begeistert davon sein und auch verkündigen und der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen. Ja, darum dürfen wir Jesus auch anbeten. Darum dürfen wir auch zu Jesus beten. Er ist Gott gleich. Viertens, in Vers 15 heißt es, das ist der gleiche Vers, im zweiten Teil, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Dieses Teil, der Erste oder Erstgeborene oder Wörter, die mit Erst anfangen, finden wir drei in diesem Abschnitt. Er ist der Erstgeborene, heißt es hier, das klingt im ersten Augenblick so, als ob Jesus einmal geboren worden wäre, als ob Jesus einen Anfang gehabt hätte. Nein, das ist nicht so zu verstehen. Auch wenn der Erstgeborene in einer Familie wirklich der ist, der als Erster geboren wurde. Aber im Judentum war das so, dass der Erstgeborene eigentlich viel mehr war als nur als Erster geboren. Sondern der Erstgeborene war im Grunde der Stellvertreter des Vaters. Der Ausdruck der Erstgeborene war eine Funktion, war eine Verantwortung, hatte eine besondere Aufgabe, eine besondere Stellung in der Familie. Er sollte, wenn der Vater sterben sollte, für die Familie sorgen. Das war eine ganz wichtige Position. Er war sozusagen der Stellvertreter des Vaters. Das war ein Titel, der Erstgeborene. Und so ist dieser Vers zu verstehen. In Offenbarung 1, Vers 17, ich lese einfach diese Verse, auch wenn ich sie jetzt nicht in der Präsentation habe, weil ich sie so faszinierend finde. Es sind im Grunde die Parallelverse zu unserem Text oder ein Teil davon. Ich denke, die können wir nie genug hören und nie genug auf uns wirken lassen. Da sagt Jesus zu Johannes, Johannes ist da auf der Insel Patmos und er fiel zu den Füßen von Jesus wie tot, sagt er in Vers 17, Offenbarung 1, 17. Und da heißt es, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Nur so als Antwort darauf, wer ist Jesus Christus? Wenn euch nichts anderes einfällt, dann merkt euch wenigstens Offenbarung 1, 17 und 18. Ich bin der Erste und der Letzte. Das klingt so, als ob Jesus einen Anfang und ein Ende gehabt hätte. Aber damit jedes Missverständnis beseitigt ist, sagt dann Jesus noch einmal, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Jesus ist der Erstgeborene, wir haben gesehen, Gott gleich als Stellvertreter des Vaters, aber der, der schon immer da war. Er ist der Erste, er ist von Ewigkeit. Interessant, was Jesus zu einem bestimmten Zeitpunkt den Juden sagt, mit denen er diskutiert. Da heißt es in Johannes 8, Vers 58, da sprach Jesus zu ihnen, zu den Juden, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Das klingt grammatikalisch schräg. Das klingt für uns, das ist irgendwie nicht grammatikalisch korrekt. Es ist aber geistlich korrekt. Ehe Abraham war, bin ich. Also jetzt verstehen wir, wenn Jesus sagt, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann war er auch vor Abraham. Die haben nämlich mit ihm darüber diskutiert, ja, wie kannst du uns dann von Abraham groß erzählen, du bist ja jetzt geboren, du bist jetzt Mensch unter uns und so weiter. Ehe Abraham ward, bin ich. Und damit nimmt Jesus Bezug auf den Namen Gottes. Gott hat gesagt, als er sich Mose vorstellte, mein Name ist, ich bin. Ich denke, es gibt keinen großartigeren Namen für Gott als ich bin. Mit anderen Worten, ich bin, der ich schon immer war und werde sein, der ich jetzt bin und werde sein, der ich war und war, der ich sein werde. Ich bin einfach. Wer kann das von sich sagen als Gott? Und jetzt kommt Jesus und sagt, ehe Abraham ward, bin ich. Es wäre falsch gewesen, wenn er gesagt hätte, war ich oder werde ich sein. Er ist. Und darum auch diese vielen Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. In Vers 17 lesen wir auch nochmal, er ist vor allem. Jesus ist vor allem. In Vers 18, der Anfang ist. Er, der Anfang ist, der von Anfang an da war, der eben vor allem war, für uns absolut unverständlich. Und dann Vers 18, der Erstgeborene aus den Toten. In 5 Wochen feiern wir Ostern, wo wir uns daran erinnern. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Vielleicht sagst du, hä? Erstgeborene aus den Toten stimmt doch gar nicht. Im Alten Testament gab es ja schon einige Totenauferweckungen und Jesus selbst hat ja vor seiner Auferstehung auch Menschen lebendig gemacht. Die Tochter des Jairus und den Lazarus und den Jüngling zu Nain. Wieso ist er der Erstgeborene aus den Toten? Jesus war zeitlich der Erste, der auferstanden ist, ohne wieder zu sterben. Alle anderen sind wieder gestorben. Pech für sie, sie hatten, mussten zweimal sterben. Einmal und dann wurden sie auferweckt und dann noch einmal sterben. Aber sie haben wenigstens die Auferweckung erlebt. Und sie werden wieder auferweckt werden. Aber Jesus war der Erste, der gestorben ist, der auferstanden ist, um nie mehr zu sterben. Von allen war er eben der Erstgeborene aus den Toten. Im 1. Korintherbrief in Kapitel 15 steht noch ein sehr interessantes Wort, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Der Erstling der Entschlafenen. Die Entschlafenen werden einmal auferstehen, wenn Jesus wiederkommt. Sie werden zuerst auferstehen, die Entschlafenen in Christus, sagt uns das Wort Gottes. Er war der Erstling und alle, die ihm nachfolgen, werden es so erleben, wie er es erlebt hat. Sie werden auferstehen, ohne jemals wieder zu sterben. Das bedeutet, er war der Erstling. Und wenn du Jesus nachfolgst, wirst du das Gleiche erleben. Du wirst auferweckt werden, ohne jemals wieder zu sterben. Beziehungsweise noch besser ist es, wenn wir gar nicht sterben, sondern die Wiederkunft von Jesus erleben. Darum lasst uns alles dran setzen, uns darauf vorzubereiten. Noch einmal dieser Vers, auf dass er in allem der Erste sei. Diese Position hat Gott ihm eingeräumt. In allem der Erste. Frage an uns, Frage an dich und mich. Ist Christus in allem der Erste in deinem Leben? Ich muss sagen, ich bemühe mich, aber es gelingt mir nicht immer. Wenn ich krank bin, wenn ich mich schlecht fühle, dann denke ich doch oftmals zunächst einmal, welche Tabletten muss ich einnehmen oder soll ich zum Arzt gehen oder gucke im Internet, was darüber geschrieben steht. In allem der Erste bedeutet, wende dich zuerst an Jesus. Wenn du irgendein Problem hast, soll er in allem der Erste sein. Der, dem du vertraust, der, zu dem du betest, der, mit dem du rechnest, der, an den du dich grundsätzlich immer wieder zuerst wendest, der, von dem du abhängig bist, König eben, König. In allem der Erste sei. Gott hat ihn gesetzt, damit er in allem der Erste sei. Sehr interessante Formulierung. Wie großartig. Fünftens, in Vers 16 heißt es, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Durch ihn und für ihn, alles. Das zeigt zunächst einmal wieder, dass Jesus Gott gleich ist. Erinnern uns aber doch vielleicht an die Schöpfungsgeschichte, wo es heißt, lasst uns Menschen machen. Es ist in der Mehrzahl, ist uns. Lasst uns Menschen machen. Da sprach nicht nur Gott, sondern die Dreieinigkeit. Wie kann es anders sein? Sie hatten ja zu dritt einen ewigen Plan. Lasst uns Menschen machen. Durch Christus ist alles erschaffen worden. Wir müssen wissen, in Kolosse, also die Stadt, wo die Gemeinde war, an die Paulus diesen Brief schreibt, da kursierte die Irrlehre, dass Jesus ebenfalls nur ein Geschöpf ist, ein Engelwesen, dass er zu den Engeln gehört hat oder auch nur ein Geist sei, der von Gott erschaffen wurde und somit eine geringere Stellung als Gott hat. Und vielleicht war dieser Abschnitt auch gerade mit der Absicht geschrieben worden, dieser Irrlehre entgegenzuwirken. Nicht nur vielleicht, sondern ich bin überzeugt, dass das so war, weil Paulus das nicht ertragen konnte, dass so eine Irrlehre kursiert. Dieser Lehre widerspricht nun Paulus hier ganz ausdrücklich, indem er zeigt, wie unermesslich und überlegen Jesus den Engeln gegenüber ist. Auch im Hebräerbrief, in diesem Abschnitt in Kapitel 1, heißt es, er ist umso viel mächtiger als die Engel. In 1. Korinther 8, Vers 6 heißt es, so haben wir doch einen Herrn Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. Also wir haben gesehen, Jesus ist König seines Reiches. Jesus ist der einzige wahre Erlöser und Retter der Welt. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus ist der Erstgeborene von den Toten und er will in allem der Erste sein. Jesus ist der Mitschöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Also hier in Vers 16 heißt es interessanterweise, alles ist für ihn geschaffen. Alles ist für ihn geschaffen. Es lohnt sich wirklich, darüber nachzudenken. Als Gott diese Erde perfekt geschaffen hat, vollkommen, als er den Menschen geschaffen hat, vollkommen, und Gott gesagt hat, das ist sehr gut, Gott war begeistert über das, was ihm da gelungen ist. Nicht, dass er verwundert war darüber, aber er hat sich einfach gefreut, so wie wir uns freuen, wenn wir etwas bauen, wenn wir etwas basteln und es uns gelingt. Nur als schwaches Bild. Und dann steht hier, das, was Gott geschaffen hat, hat er, oder mit Christus zusammen, hat er für Christus geschaffen. Mit anderen Worten, dass Christus der König ist, dass Christus König ist über den Menschen, dass Gott, Christus und der Heilige Geist mit den Menschen eine perfekte Beziehung, eine absolute Harmonie haben. Etwas für uns Unvorstellbares, aber wir werden es einmal erleben, wenn wir bei Gott sein werden. Aber das ist als erstes, wenn wir daran denken, dass Jesus der Mitschöpfer ist, ist also alles für ihn geschaffen, aber dann heißt es, alles hat seinen Bestand in ihm. Merken wir, was eine vielfältige Funktion Jesus hat. In Christus hat alles seinen Bestand, dass die ganzen Planeten, Ich staune nicht jeden Tag dran, aber immer wieder, wenn ich dran denke, wie über Jahrtausende alles so einwandfrei funktioniert in diesem Universum. Ich frage mich immer, woher die Sonne ihre Energie herholt. Wir sprechen ja immer von Energiekrise und Energie muss her und die Energie soll nicht ausgehen und so weiter. Wo holt die Sonne ihre Energie her? Das ganze Planetensystem, wieso kommt das nicht ins Durcheinander, geschweige denn, dass wir daran denken müssen, dass es Milliarden von Sternen und Galaxien gibt und so weiter und so weiter. Alles hat seinen Bestand in Christus. Dein Herr, Jesus Christus, sorgt dafür, dass alles richtig funktioniert. Das griechische Wort bedeutet zusammenhalten. Christus hält das Universum zusammen. Er bewahrt die Kraft und das Gleichgewicht. Er bewahrt die Schöpfung dieser Erde, so schön sie geschaffen worden ist, obwohl wir gar nicht wissen, wie sie ursprünglich war. Wir kennen sie ja nur so im Verfall eigentlich. Alles hat seine Existenz in ihm und wird in ihm fortbestehen, bis Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Sechstens, nur ganz kurz, Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Jetzt kommt Paulus vom großen Bild über Christus, Gott gleich, Mitschöpfer, in allem der Erste, der Erstgeborene und so weiter, kommt jetzt hier in die Gartenstraße 3. kommt jetzt dort, wo sich seine Gemeinde auf dieser Welt versammelt, kommt jetzt in dein und mein Leben, insofern du zu Christus gehörst. Er ist das Haupt seines Leibes. Und das ist jetzt natürlich wiederum ein Thema für sich, wie viel und wie eindrücklich die Bibel über den Leib von Christus berichtet, beziehungsweise dieses Bild benutzt. Ich habe gerade diese Tage 1. Korinther 14 gelesen in meiner Bibellese, wo Paulus sich so viel Zeit nimmt zu sagen, das Ohr kann nicht zum Auge sagen, ich brauche deinen nicht und der Fuß zur Hand und so weiter. Vielleicht sind da auch andere Beispiele. Aber wie perfekt dieses Bild ist im Blick auf das, wie Gemeinde funktioniert. Wir sind Glieder am Körper, aber Christus ist das Haupt. Ein wunderbares Bild, das so viele Aspekte hat. Das Haupt und der Leib gehören zusammen. Das Haupt koordiniert den Leib. Der Leib kann ohne Haupt nicht bestehen. Die Glieder können nicht ihre Funktion einnehmen und sich gegenseitig helfen, wenn nicht das Haupt sie koordiniert. Christus, das Haupt des Leibes. Ich möchte da keine Parallelstellen mehr dazu erwähnen, weil es die Zeit nicht erlaubt. Das Haupt steuert den Leib. Und wiederum haben wir den Gedanken, Christus muss der Erste sein. Christus muss der König sein. Christus muss der Herr sein. Und dann geht es uns gut. Und darum kommt an Christus keiner vorbei. Und Paulus schließt in Vers 19 mit, man kann fast sagen, mit dem Höhepunkt. Da heißt es, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Ist im Grunde nur eine Ergänzung zu dem, was Paulus bisher schon gesagt hat, aber in einer anderen Weise. Und Paulus nimmt sich einfach die Zeit, diesen Gedanken in den Raum zu stellen. Er findet es für wichtig, das zu tun. Und dann auch noch diese schöne Formulierung, es gefiel Gott, in ihm, in Christus, die ganze Fülle wohnen zu lassen. Wenn wir das Wort voll hören oder Fülle, dann stellen wir uns eben Überfluss vor. Aber wenn Gott von Fülle spricht, ist das, denke ich, noch viel, viel mehr. Obwohl man ja berechtigterweise sagt, es gibt keine Steigerung zu voll. Voll ist voll. Und trotzdem steht hier alle Fülle. In allen Bereichen hat Christus keinen Mangel. Unser Herr, unser Gott hat keinen Mangel an Kraft, an Weisheit, an Macht, an Reichtum, an Vollkommenheit, keinen Mangel an Weitblick, keinen Mangel an Durchblick, keinen Mangel an Herrlichkeit, keinen Mangel an Fürsorge und Liebe. In allen Dingen ist in ihm die Fülle. Da sind nie die Regale leer oder auch halb voll. In ihm ist die Fülle. Alles, was Gott hat, das hat auch Jesus. Alles, was Gott kann, kann auch Jesus. Alles, was Gott weiß, weiß auch Jesus. Und zum Schluss das, was Paulus dann interessant, dieser Gedanke hat ihn offensichtlich nicht losgelassen. Im nächsten Kapitel, in Kapitel 2, schreibt er in Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, in Christus. Geschwister, es waren nur einige kurze Gedanken und ihr merkt, sie waren eher nur im Telegrammstil. Das sind alles Dinge, über die wir noch nachdenken sollten. Vielleicht liest du zu Hause noch einmal diesen Abschnitt und denkst darüber nach, betest darüber nach dem Motto, Jesus, offenbare dich mir noch mehr. Und ich möchte dich noch besser kennenlernen, so dass meine Beziehung zu dir enger wird. Das war auch der Zweck. Diese Erkenntnisse über Jesus sollen einfach unsere Ehrfurcht vor ihm fördern, aber auch unsere Liebe, unsere Hingabe an ihn. Sie sollen uns motivieren, ihm wirklich den ersten Platz zu geben. Zu sagen, Jesus, du bist es würdig, wenn du den ersten Platz bei Gott hast, wenn du den ersten Platz im Reich Gottes hast, wenn du der König deines Reiches bist. Wie kann es sein, dass du bei mir nicht den ersten Platz hast? Das wäre doch fatal, wenn ich mal dieses Wort gebrauchen darf. Das wäre doch die größte Torheit. Gott hat dir diesen Platz eingeräumt. Gott hat dich zum Herrn und Richter eingesetzt. Gott hat die ganze Fülle in dich hineingelegt. Gott war bereit, sogar dich als Erlöser auf diese Welt zu schicken. Gott hat mit dir diese Welt und das ganze Universum geschaffen. Du hast bei Gott den Ehrenplatz. Du sollst ihn auch bei mir haben. Kannst du ihm das von ganzem Herzen sagen? Ich wünsche mir so sehr, dass wir alle hier, ich in erster Linie, mehr und mehr begeistert von Jesus sind. Wir werden diese Zeit, die kommt, nicht überstehen, das habe ich ja schon oft gesagt, wenn unsere Beziehung zu Jesus mangelhaft ist. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie viel Bibelkenntnis du hast. Natürlich ist es wichtig und gut. Aber die allererste und entscheidendste Frage ist, wer ist Jesus Christus für dich? Denn er ist der, der dich durchträgt, auch durch schwere Zeiten. Er ist der, der treu bleibt. Er ist der, der gegangen ist, uns eine Stätte zu bereiten. Er ist der, mit dem wir regieren werden. Wir werden zurückkommen mit ihm auf diese Erde nach der Entrückung und werden von Jerusalem aus mit ihm die Welt regieren. Das sagt die Bibel. Er ist unser Herr, der alles getan hat, was nur zu tun nötig war. Und dem wir so kostbar sind, an dieser Wahrheit hat sich nichts geändert. Wir waren ihm so kostbar, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wenn Paulus im Römerbrief schreibt, wenn das so ist, wie sollte Gott uns nicht mit ihm auch alles schenken? Aber mit ihm, in ihm, bei ihm. Möge Gott Gnade schenken. Und fällt mir jetzt gerade ein, vom Heiligen Geist heißt es, ich habe es, denke ich, auch im Gebet erwähnt, dass er Christus verherrlichen wird. Eine seiner Hauptaufgaben ist, Christus zu verherrlichen. Das will er auch heute hier oder wollte er hier mit dieser Predigt tun. Christus verherrlichen. Aber morgen am Montag will er dir Christus auch verherrlichen. Was heißt das? Das heißt, er will sagen, hey, sieh mal, Fritz, Margarete, Josephine, wie ihr alle heißt. Sieh mal, wie herrlich Christus ist. Er ist bemüht, unsere Liebe zu Christus lebendig zu halten, noch lebendiger zu machen, sodass wir für ihn brennen, ihm treu bleiben bis ans Ende und uns dann freuen und ihn sehnsüchtig erwarten als unseren Bräutigam.